herzlich willkommen hier im Podcast Signals for Life. Ich freue mich total, dass Sie wieder eingeschaltet haben, heute für unseren zweiten Themenschwerpunkt Schizophrenie. Der Podcast Signals for Life findet im Rahmen der DGBMT statt. Das ist die Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik. Und für alle die noch nicht so ganz wissen, was das überhaupt ist und vielleicht auch noch Folge 1 und Folge 2 nicht gehört haben, das wiederum findet im Rahmen des VDEs statt. Also das ist der Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik. So, Schizophrenie wird uns heute die ganze Folge begleiten und auch noch die nächste Folge. Und ich habe mal aus Spaß vorbereitend gegoogelt, Schizophrenie einfach mal eingegeben und kam dann auf die Seite der TK, also von der Technika, und da stand auch sofort als erster Text, ja, Schizophrenie, oft die Krankheit, die ganz klischeehaft in der Gesellschaft irgendwie verankert ist mit dem klassisch Verrückten. Weshalb häufig wohl auch Schizophrenie-PatientInnen mit einer gesellschaftlichen Stigmatisierung zu kämpfen haben. Also häufig denkt man an Personen, die mehrere Stimmen hören, die sich auffällig verhalten in der Gesellschaft. Und ich habe mich natürlich gefragt, ist das so korrekt? Muss man das differenzierter sehen? Gibt es vielleicht ganz verschiedene Formen? Und bevor wir aber das alles klären, möchte ich unseren Experten und unsere Expertin vorstellen und würde einmal Sie, Professor Bär, bitten, dass Sie sich einmal für uns vorstellen.
Ja, mein Name ist Karl-Jürgen Bär. Ich bin Direktor der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie und Gerontopsychiatrie am Universitätsklinikum Jena. Und einer meiner Forschungsschwerpunkte sind vegetative Veränderungen bei schizophrenen Patienten. Ich habe in Jena Medizin studiert, war dann eine Weile in England und bin dann über Würzburg nach Jena zurückgekehrt und freue mich, heute bei Ihnen dabei zu sein.
Da freue ich mich auch sehr. Vielen Dank. Und dann würde ich einmal gerne noch Frau Dr. Schieke bitten, sich vorzustellen.
Ja, ich bin Karin Schieke. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Medizinische Statistik, Informatik und Datenwissenschaften hier am Universitätsklinikum Jena. Mein Schwerpunkt ist Computational Neuroscience, also im weitesten Sinne Signalanalyse. Ich komme vom Studium her eigentlich aus einer gar nicht so sehr Biomedizintechnik-Richtung, sondern aus der Mathematik. Also ich habe Mathematik studiert, schon mit einer Wichtung auch in diese Richtung und auch mit dem Vorhaben, später sowas zu machen und nicht einfach nur mit Zettel und Bleistift dazusitzen. Das hat sich dann auch so erfüllt. Also ich habe nach meinem Studium als erstes in der Pathophysiologie in Jena gearbeitet, also im medizinisch-theoretischen Institut, was eher in die Medizinrichtung geht, und habe dann nach einer Weile an das Institut, an dem ich jetzt auch bin, gewechselt, was letztlich eine Änderung ist, zwar auch medizinisch-theoretisch, aber mehr methodisch Entwicklung. Und da bin ich auch an diesem Institut bis auf so ein paar Jahre im Ausland zwischendurch immer mal. Bin dann aber immer wieder zurückgekehrt. Promoviert habe ich dann wirklich in der Biomedizintechnik. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass es so als reiner theoretischer Wissenschaftler gar nicht so einfach anders ist. Inzwischen geht sowas. Also inzwischen kann man auch an den medizinischen Fakultäten ein Doktorat machen. Ja, und wie gesagt, mein Feld ist Computational Neuroscience. Das ist auch was, worüber wir heute sicherlich reden werden und was natürlich einen Bezug auch dann zu der Schizophrenieforschung hat. Und ich freue mich auch auf unser Gespräch.
Ja, sehr, sehr spannend. Ich muss gestehen, dass ich die Bezeichnung Computational Neuroscience sehr spannend auch in der Aussprache finde. Und ich habe bestimmt vorbereitend heute 5-7 Mal dieses Wort ganz, ganz schnell gesprochen. Ich finde, es ist durchaus ein Zungenbrecher. Deshalb bin ich aber auch natürlich umso gespannter, was denn auch da dahinter steckt. Trotzdem einen Schritt zurück zu dem, was ich gesagt habe. Was ist überhaupt Schizophrenie? Und da würde ich natürlich gerne Sie, Herr Bär, einmal zu Beginn fragen, womit beschäftigen wir uns heute grundlegend? Also was ist die Schizophrenie überhaupt?
Ja, Sie haben das ja so nett eingeführt mit dem Bild des klassisch Verrückten. Und natürlich gibt es Patienten, die auch so aussehen, wie Sie sich das vielleicht vorstellen, aber die Bandbreite ist riesig. Schizophrenie ist erstmal eine schwere psychische Erkrankung, die etwa 1% der Bevölkerung betrifft. Das heißt, das ist also eine häufige Krankheit, das ist nicht selten, wenn man sich das dann mal für eine Stadt wie Jena hochrechnet, wie viele Patienten wir dann mit diesem Krankheitsbild behandeln. Und das Spektrum ist riesig. Das Spektrum reicht von Patienten, die leichter betroffen sind, einmal eine solche Episode haben, dann ihrem Beruf als Apotheker oder Arzt oder was auch immer nachgehen können. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einen Teil der Patienten, die eher chronifizieren, die eher länger unter den Symptomen leiden. Was sind die Symptome? Sie haben das schon gesagt, eines der wichtigen Symptome ist das Stimmenhören. Das heißt, die Patienten bilden sich das nicht ein, sondern die hören die Stimmen wirklich. Das können Stimmen sein, die Befehle geben, das können Stimmen sein, die kommentieren, was man gerade macht. Da lohnt es sich dann auch mal, einen Film runterzuladen, der in dem ein solches Krankheitsbild eine Rolle spielt, um sich das besser vorstellen zu können. Weil mein Eindruck ist immer, dass man sich das schwer als Gesunder vorstellen kann, wie das eigentlich ist, wenn ich abends im Bett liege und eine Stimme ständig zu mir sagt, steh aber auf, du musst das noch tun, geh jetzt nicht zum Schreibtisch, geh lieber zur Tür. Also etwa muss man sich das vorstellen. Stimmenhören ist nur ein Symptom, es kommen andere dazu, das Denken wird schwieriger, das Denken wird umständlicher und manche haben dann auch, wir nennen das inhaltliche Denkstörung, das heißt, sie haben ein Wahnsymptom. Ein Wahn ist quasi ein Denkgebäude. Man stellt sich zum Beispiel vor, dass die Ampeln alle auf grün geschaltet werden, weil ich hier langkomme und einer besonderen Abstammung herkomme, so zum Beispiel von, weiß ich nicht, Napoleon abstamme oder wer auch immer. Oder ich habe den Wahn, dass die weißen Streifen am Himmel für das Wetter gemacht werden oder für was anderes. Also es gibt ganz viele Wahnthemen, Verfolgungswahn, Eifersuchtswahn. Und diese nicht korrigierbaren Vorstellungen, die sind auch Teil der Erkrankung. Das heißt, die Patienten teilen uns das dann mit, wir sprechen mit ihnen darüber, wir können es ihnen nicht ausreden, weil sie sind unkorrigierbar. Und das ist ungefähr, ganz vorsichtig formuliert, ein Teil der Erkrankung. Man kann die Erkrankung nur dann feststellen, wenn man sagt, ein bestimmter Symptomenkomplex, zum Beispiel Stimmenhören, Warnsymptome, vielleicht ein sozialer Rückzug, kommen zusammen vor. Dann kann man nach einer gewissen Zeit die Diagnose stellen. Es gibt auch andere Erkrankungen, bei denen man Stimmen hört und das ist dann keine Schizophrenie. Ja. Wie gesagt, es gibt auch sehr leichte Verläufe, es gibt einmalige Verläufe und wir leben zum Glück in einer Zeit, in der Medikamente entwickelt wurden, sogenannte Antipsychotika, mit denen man diese Erkrankung behandelt. Man kann die also weder durch Gesprächstherapie, noch durch Homöopathie, noch durch Akupunktur behandeln, sondern das ist eine der psychischen Erkrankungen, die wirklich mit Medikamenten behandelt werden muss. Dann bildet sich über die Zeit, bilden sich die Stimmen langsam zurück, der Wahn löst sich auf und dann bin ich vielleicht gar nicht mehr so sicher, ob ich wirklich von Napoleon abstamme oder nicht.
Ja, sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Und das bedeutet ja auch, also das sind ja schon unfassbar viele Symptome, wenn ich mir dann vorstelle, dass sie ja in unterschiedlichen Ausprägungen dann auftreten. Total individuell, ja wahrscheinlich einfach jeder Fall. Ich hatte auch gelesen auf besagter Seite, dass häufig SchizophreniepatientInnen gar nicht selber unbedingt sagen, sie sind krank oder sie haben eine psychische Erkrankung, was wohl bei anderen Krankheitsbildern öfter der Fall ist. Wie ist das da?
Es hat etwas zu tun mit der Erfahrung des Patienten. Zunächst am Anfang müssen Sie sich vorstellen, wenn die Stimmen so vorkommen, nicht die wirklich höre, wenn meine Wahrnehmung von der Welt so ist, dass viele Menschen mich verfolgen, dann glaube ich den anderen nicht, dass das eine Krankheit ist. Dann denke ich, die wollen mich nur beruhigen oder die haben das einfach nur nicht gesehen. Das heißt, diese Patienten sind dann häufig auch krankheitsuneinsichtig. Wenn der Patient vielleicht mehrere Episoden hatte und immer schon mal in Behandlung war, dann sind manche Patienten dann auch krankheitseinsichtiger oder wissen das. Aber in der akuten Situation ist, wenn die Patienten sehr krank sind, dann ist es für die ganz verständlich, dass die Wirklichkeit so ist. Schizophrenie kommt ja von dem griechischen Wort für teilen, abspalten. Und viele Menschen denken, dass diese Abspaltung quasi von oben quer durch den Kopf bis hin zu den Füßen geht. Die Abspaltung, die gemeint ist, ist aber die Abspaltung zwischen dem Menschen und der Umwelt. Das heißt, alle Reize, die aus der Umwelt kommen, werden anders wahrgenommen, werden anders interpretiert. Das Lachen der Kinder ist dann vielleicht ein höhnisches Lachen. Das gut gemeinte Zunicken des Polizisten hat Bedeutung. Das heißt, alles das, was wir im Alltag eigentlich in unserem sozialen Kontext gut interpretieren können, wird von den Patienten dann anders interpretiert. Und so ist es auch hochindividuell, weil es mit dem zu tun hat, was die Patienten erleben. Weil zum Beispiel die Mauer fiel, ist ja im Moment gerade Thema, gab es ganz viele Stasi-Bahn-Themen. Da hatten viele Patienten das Gefühl, verfolgt, überwacht worden zu sein, weil Stasi ständig in den Medien präsent war. Das ist ein Warnsymptom, das wir jetzt sehr, sehr selten sehen. Also ungefähr kann man sich das vorstellen.
Ja, also ich finde, wie gesagt, ich finde es jetzt schon sehr beeindruckend, wie komplex das Ganze ist. Wir gehen jetzt nochmal wieder einen Moment zurück von der Schizophrenie-Erklärung, um uns gleich wieder ganz genau dahin zu nähern. Und ich würde aber einmal gerne Frau Schieck bitten, dass Sie uns nun endlich erklären, was ist denn überhaupt Computational Neuroscience und genau, was machen Sie eigentlich?
Was mache ich eigentlich? Ja, das ist eine spannende Frage. Computational Neuroscience als Wort ist natürlich einfach eine Zusammensetzung aus im weitesten Sinne irgendwie Berechnung und Neurowissenschaften. Wobei dieses Neurowissenschaften im medizinischen Kontext, wenn ich das richtig sehe, immer eher diese theoretischen Neurowissenschaften betrifft, also nicht so sehr den klinischen Teil. Was das ist, ist eigentlich eine interdisziplinäre Fachrichtung, die ich weiß gar nicht seit wann, ich denke erst seit Mitte der 80er Jahre so genannt wird. Vorher gab es das natürlich auch schon, es wurde einfach anders genannt. Aber es ist eine interdisziplinäre Fachrichtung, die sich irgendwie im weitesten Sinne mit informationsverarbeitenden Eigenschaften in den Neurowissenschaften beschäftigt. Das heißt, es geht da irgendwie um das gesamte Spektrum der Hirnfunktion, also über Sinnesfunktion, über Lernen, Gedächtnis, motorisches System, Handlung, alles solche Sachen. Und das wesentliche Ziel ist eigentlich, das irgendwie mathematisch zu modellieren. Also mathematisch zu modellieren bedeutet, ich will die Bestandteile dieses Nervensystems irgendwie modellieren, um dann in der Lage zu sein, abstrahierend Aussagen darüber machen zu können. Bestandteile ist natürlich Strukturen aller Größenordnung. Das heißt, das beginnt letztlich in so Sachen wie molekulare Dynamiken von Ionenkanälen oder einzelnen Nervenzellen und geht dann letztlich bis zu den wirklichen Netzwerken dann irgendwann hoch. Das Ganze bedeutet natürlich, dass ich ganz verschiedene Signale oder auch Bilder oder was immer ich dann benutze habe. Und nochmal, das Ziel ist, ich will zum Schluss irgendwie diese komplexen Zusammenhänge beschreiben. Und man merkt dann ja auch relativ schnell, das ist was sehr Komplexes, was da abläuft. Also bisher sind auch im Wesentlichen, glaube ich, so die Ansätze, ich kann das Gehirn an sich einfach modellieren, jetzt nicht. Sie gehen in irgendeine Richtung, aber sie sind nicht super erfolgreich, weil das natürlich was sehr Komplexes ist. Man will das letztlich beschreiben. Man nimmt dazu dann die entsprechenden Signale. In meinem Fall bin ich natürlich auf der Strukturebene der Netzwerke eher. Das bedeutet, was ich habe, ist sowas wie EEG-Signale, MEG-Signale. Auf der Struktur bewege ich mich und sehr speziell auch noch eher auch in dem Feld, dass das bei mir schon noch erweitert ist durch eine andere Komponente, die auch in der Computational Neuroscience eine Rolle spielt, nämlich dass man nicht nur Zusammenhänge innerhalb des Gehirns oder Gehirnfunktionen versucht zu modellieren, sondern dass man das auch auf einer anderen Ebene macht, nämlich die sogenannten Brain-Heart-Interaktionen. Da bedeutet es also, dass man sich unter diesem ganzen Schild der Computational Neuroscience nicht nur irgendwelche Brain-Interaktion oder Aktivitäten, das sind ja zwei sehr verschiedene Sachen, ob ich von Aktivität oder von Interaktion rede. Aber ich tue das auch noch auf einer anderen Ebene, indem ich sozusagen mir Interaktion zwischen Brain und Heart bedeutet, zwischen dem zentralen Nervensystem und dem autonomen Nervensystem. Und da brauche ich natürlich irgendwelche Korrelate dafür, die ich mir wirklich angucke, weil ich kann mir natürlich bildlich gesprochen nicht das Hirn an sich oder das Herz an sich oder das autonome Nervensystem an sich als großes System anschauen, sondern ich nehme dazu einfach bestimmte Signale, also zum Beispiel für Brain würde ich das EEG nehmen, für dieses Heart eher sowas wie Herzfrequenz. gehen auch andere Dinge, aber das ist so das Wesentliche, was dahinter steckt. Und da, wie gesagt, schaut man sich Interaktion an. Auch das ist was sehr Komplexes oder kann was sehr Komplexes sein. Und methodisch wird das dann sehr schnell sehr kompliziert, weil man natürlich auch über linear, nicht linear, über frequenzselektiv, zeitselektiv was immer nachdenkt. Aber das ist so das große Feld, um das es da geht.
Ja, vielen Dank für die Erklärung. Ich glaube, dass das jetzt schon einigen viel klarer ist. Und was ich beeindruckend finde, also ich muss gestehen, vielleicht bin ich auch in meinem Uni-Kontext noch nicht so weit gekommen, aber ich kenne wenig schon interdisziplinäre Fachbereiche. Also normalerweise kennen wir ja quasi den Fachbereich, der auch interdisziplinär forscht und wo es Schwerpunkte gibt, die irgendwie auch interdisziplinär sind. Aber das fand ich ganz, oder finde ich sehr, sehr, sehr spannend.
Ja, das ist bei uns ganz wesentlich in meinen Augen. Also ich als Mathematiker bin ja so weit weg, wie man von Medizinern sein kann in vielen Aspekten, wenn man ganz ehrlich ist. Aber es kommt extrem darauf an, dass man da eine gemeinsame Sprache findet und auch ein gemeinsames Rangehen findet. Also für mich ist es entscheidend, dass ich, das habe ich auch, das war in meinem Kontext sehr schön, weil ich durch diese erste Arbeit in diesem medizinisch-theoretischen Institut viel, viel Physiologie gelernt habe, was ich im Studium natürlich überhaupt nicht gelernt habe. Das heißt, man sollte schon in der Lage sein, die Signale an sich zu verstehen, was dahinter steckt. Und andersrum muss man natürlich eine Sprache finden, Medizinern seine Methoden zu erklären. Und da hilft es nicht, 5 Formeln hinzuwerfen. Das muss irgendwie anders gehen, ja.
Weil wir sind ja nicht so schlau.
Das meinte ich jetzt gar nicht. Ich mach viel, viel Lehre. Ich mache viel, viel Lehre bei Medizinstudenten. Und das Spannende ist, ich reg mich auch immer darüber auf, es gibt eine ganze Reihe Mathematiker, die so Lehre in der Medizin machen, auch Physiker im Übrigen, die Lehre in der Medizin machen, die immer auf diesem Punkt stehen, ja, die sind so doof, um das zu verstehen. Das sind sie natürlich keinesfalls. Sie scheitern einfach an Dingen, die für uns selbstverständlich sind, nämlich zum Beispiel an Formeln. Also man braucht einfach eine andere Sprache. Wenn man die hat, ist das natürlich gar nicht so. Ne? Also das heißt, die Überheblichkeit ist da in sämtlichen Fachrichtungen immer so gegeneinander und deshalb ist ja diese Interdisziplinarität so von Bedeutung, dass man gegenseitig irgendwie ein Gefühl dafür kriegt, was ist es eigentlich wert, was der mir geben kann.
Ne? Ja, und ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich von seinem eigenen Feld ein Stückchen entfernen muss und ein bisschen bewegen muss, um den anderen zu verstehen. Weil sie haben eine ganz andere Sprache als wir und ich habe mal Seminare mit Theologen zusammen gemacht und da haben wir wirklich 1-2 Jahre gebraucht, um eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, bis ich auch wusste, welche Begrifflichkeiten bei denen üblich sind. Das reden alle über Interdisziplinarität, aber letztlich heißt es, ich muss mein Feld auch ein Stückchen verlassen und mich ein bisschen auf den anderen einlassen, ja, um das machen zu können. Ja, und deshalb ist das schon spannend, aber es braucht auch ein bisschen innere Beweglichkeit.
Ja, das glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen. Aber zumeist hat es ja dann den Vorteil, dass man eben durch diese Interdisziplinarität, also durch den Blick mindestens zweier Richtungen, ja einen noch größeren Mehrwert hat. Also dass man dadurch ja meist noch mehr feststellen kann. Und das ist natürlich ein Riesengewinn. Und ich finde es auch tatsächlich gerade Stichwort Wissenschaftskommunikation eigentlich umso wichtiger, dass man irgendwo auch lernt, seine eigene Forschung auch vielleicht fachfremden Menschen zu erklären und näher zu bringen, um einfach auch der Forschung irgendwo die Darstellung zu geben, die sie ja auch verdient hat. Also es ist doch eigentlich ganz toll, wenn das, was man selber erforscht, auch einen weiteren Kreis erreicht und ich damit noch mehr bewegen kann, als nur die ohnehin schon an meiner Forschung Interessierten vielleicht noch mehr zu begeistern. Aber zurück zur Schizophrenie. Ich würde gerne wissen, wir haben ja jetzt schon festgestellt, dass es unfassbar komplex ist. Trotzdem würde ich Sie, Herr Bär, einmal gerne nochmal fragen, wie ist denn momentan der Forschungsstand in der Schizophrenie? Vielleicht auch schon gleich ein bisschen mit dem Fokus auf Ihre Forschung gerückt.
Also es gibt unglaublich und unfassbar viel Forschung zur Schizophrenie in den unterschiedlichsten Bereichen. Letztlich gibt es, glaube ich, ganz wenige Studien, die zwischen schizophrenen Patienten und Gesunden keinen Unterschied finden. Eigentlich findet man immer Unterschied, ob ich das Herz untersuche, wie wir, ob ich das Gehirn untersuche. Selbst wenn ich die Kapillaren in der Haut untersuche, finde ich bei schizophrenen Patienten Unterschiede. Die Forschung seit vielleicht guten 100 Jahren hat sich vor allen Dingen am Anfang auf deskriptive Forschung konzentriert, also Beschreibungen, wo man gesagt hat, es gibt unterschiedliche Verlaufsformen, es gibt unterschiedliche Ausprägungen des Krankheitsbildes, wo grenze ich es gegenüber anderen Krankheiten ab. Es kam dann mit der Entwicklung der Technik, kam natürlich irgendwann die Möglichkeit, das Gehirn auch darstellen zu können oder und Veränderungen auszumessen. Also auch die ersten Studien waren dann die Pneumenzephalographie. Das heißt, man hat also quasi in den Nervenwasserraum Luft gegeben, hat dann ein Röntgenbild gemacht und hat die Ventrikel sich angeguckt und konnte damals schon sehen, dass bei schizophrenen Patienten die Ventrikel größer sind als bei den gesunden und hat daraus geschlussfolgert, dass das Hirn in seiner Struktur verändert ist. Diese Art an Forschung, obwohl das schon, weiß ich nicht ganz genau, aber vielleicht 1930, 40 rum schon das erste Mal publiziert wurde, diese Forschung hat sich fortgesetzt und heute wird das mit hochfeinen, sensitiven Geräten die Hirnstruktur untersucht, es wird die Hirnfunktion untersucht, wo man also quasi den sogenannten funktionellen MRT sich ansieht, ob Hirnregionen vielleicht in einem bestimmten Paradigma anders aktiviert sind als bei Gesunden. Und da gibt es sehr, sehr viele Untersuchungen, auch sehr, sehr viele widersprüchliche Untersuchungen, sodass das schwer überblickbar ist. Das wäre so die Darstellung des Gehirns. Es gibt so seit 20 Jahren, 25 Jahren auch die große Strecke der genetischen Untersuchungen. Man weiß, dass eineiige Zwillinge, dass von denen mindestens 50% schizophren werden. Das heißt also, es gibt einen genetischen Anteil. Man weiß, es gibt einen Vererbungsmodus, der ist nicht 1 zu 1 oder 1 zu 2, aber es gibt ihn. Das heißt, es gibt auch eine große, fast industrialisierte genetische Forschung, in denen dann 5000 Patienten gegen 5000 Gesunde verglichen werden. Und so könnte ich noch ganz viele andere Forschungsrichtungen Ihnen darstellen, die ablaufen. Und es ist ganz schwierig, auch schon in der Schizophrenieforschung den Überblick zu behalten, weil die so unterschiedlich sind. Die Genetiker werden natürlich weniger von vielleicht kognitiven Veränderungen und Veränderungen der Kognition verstehen, als das heißt, also das Feld ist eigentlich gar nicht überblickbar. Aber es gibt bisher keinen Ansatz, der die Ursache oder jene Ursache oder eine Bedingung beschreiben könnte, die zur Ausprägung der Erkrankung wirklich notwendig ist. Ja, also es gibt ganz viele Forschungen, es gibt ganz viele Unterschiede, aber es gibt keine Arbeit, die irgendwie zeigt, dieses oder jenes Gen macht zu 100% schizophren, sondern man weiß nur, bestimmte Anteile kommen häufiger vor. Und das sind dann ungefähr im Moment, glaube ich, 107 Gene oder 120, das ändert sich auch immer, die verändert sind. Also es ist ein großer Teil. Dann hatten Sie am zweiten Punkt so ein bisschen gefragt, was ich so getrieben und betrieben habe in den letzten 15 Jahren in dem Feld. Ich habe mich früher sehr oder viel mit Schmerzforschung beschäftigt. Ich habe ein Buch gelesen über schizophrene Patienten, beziehungsweise über das alte Frankreich und die Inhaftierten. Und dort stand, dass die Gesunden im Haft damals, schliefen die da im Gefängnis, da war viel Eis und Frost. Und die Gesunden haben eine Lungenentzündung bekommen und die psychisch Kranken oder offensichtlich Irren, damals gab es ja noch keine Schizophrenie, haben das gar nicht gemerkt, dass das kalt ist. Und dann habe ich gedacht, das ist ja interessant. Wie ist denn das neben den Schizophrenen Schmerz genauso wahr wie wir? Und dann sieht man in der Klinik Patienten, die sich an der Zigarette verbrennen und das gar nicht spüren. Und so kam ich also quasi zur Schmerzforschung und habe untersucht, wie schizophrene Patienten Schmerz wahrnehmen. Und es ist so, in der akuten Psychose können die das Signal gar nicht so empfinden. Und neben dem Schmerzgerät stand ein Herzratenvariabilitätsgerät, mit dem man die Variabilität von Herzfrequenzen messen konnte. Und so bin ich zum autonomen Nervensystem gekommen, meinem späteren Forschungsthema, das ich seit 20 Jahren oder mindestens ungefähr jetzt beforsche. Also ganz unspektakulär durch einen Zufall. Und so haben wir dann also auch die Herzfrequenz von schizophrenen Patienten in vielen Studien beschrieben und haben dort sehr viele Auffälligkeiten gefunden. Das heißt, auch hier in diesem Bereich findet man große und starke Veränderungen, die auch einen gewissen genetischen Anteil haben.
Ja, nun bin ich ja gespannt, wie Sie beide zusammengekommen sind und würde deshalb gerne Frau Schieke einmal bitten, vielleicht erzählen Sie uns die Geschichte, wie Sie beide zusammen zu einem Forschungsthema gefunden haben und was Sie da nun zusammen machen und gerne auch, was sozusagen Sie mit in diese Forschungsfrage, in diesen großen Forschungskomplex mit hineinbringen.
Ja, das war interessant. Das hat einfach natürlich was damit zu tun, dass jetzt das Universitätsklinikum Jena ist jetzt nicht eine riesige, es ist schon groß, aber nicht so groß, dass man sich natürlich nicht irgendwie kennt. Auch die Stadt Jena ist natürlich so, dass man sich einfach kennt. Und jahrelang in den Neurowissenschaften gearbeitet haben, heißt natürlich, dass es Kooperationen zur Psychiatrie gab, zur Neurologie, zur Psychiatrie. Das heißt, bevor wir beide jemals angefangen haben, miteinander zu arbeiten, hat Herr Bär natürlich auch schon bei uns am Institut mit anderen Kollegen von mir gearbeitet, insbesondere auch auf diesem Schmerzgebiet zum Beispiel. Für mich kam Schizophrenie eigentlich an einem viel, viel früheren Punkt. Das finde ich immer wieder interessant, weil sich der Kreis da so ein bisschen schließt. Als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich mich hauptsächlich mit so nichtlinearen Dynamiken an sich Chaosforschung beschäftigt. Das war das, was in den 90ern wirklich sehr, 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 sehr in war und wo auch viel da gerade in der Hirnforschung passiert ist. Und das ist deshalb so interessant, weil man da immer da sitzt und über sowas wie komplex ist irgendetwas. Also man versucht sozusagen Signale über eine andere Stufe als welche Frequenzen sind da drin oder was immer zu definieren. Und bei diesen ganzen Komplexitätssachen habe ich irgendwann mal gelernt, dass gesund immer das Komplexere ist. Also was immer ich tue, ist gesund das Komplexere und der Krankheitszustand ist das letztlich weniger Komplexe, weil irgendetwas sozusagen im weitesten Sinne nicht funktioniert. Die einzige Ausnahme, die es meiner Meinung nach gibt, ist Schizophrenie. Wenn ich also einen EEG vom Schizophrenen habe, ist die Komplexität höher als bei einem, der gesund ist. Was letztlich auch so ein bisschen dafür spricht, dass alle möglichen Einwirkungen da einfach ja im weitesten Sinne ungefiltert irgendwo landen. Also das heißt, auch da war das schon mal irgendwann Thema. Wir haben uns letztlich irgendwann mal zusammengefunden. Ich wüsste gar nicht, wie lange es her ist. Vielleicht 5 Jahre. Größenordnungsmäßig, würde ich sagen. Und da war der Zustand, dass Herr Bär einen mehr oder weniger sehr, sehr guten Standarddatensatz hat mit Patienten, mit Kontrollgruppe. Ich glaube, paar 20 sind das jemals sozusagen. Und dann mal die Frage kam, okay, gut, ich machte jetzt zum Beispiel gerade diese Interaktion zwischen Heart und Brain. Könnte man da irgendwie einsteigen? Ich entsinne mich auch so an die ersten Gespräche darüber, wo ich dann gelernt habe, gut, bei Schizophrenen ist es letztlich so, dass sie zum Beispiel eine deutlich höhere, im Mittel mindestens eine deutlich höhere Herzfrequenz mit einer geringeren Variabilität als ein Gesunder haben. Also das heißt, man kann auf die Idee kommen, dass das irgendeinen Einfluss hat. Und zusammengenommen dieser Zustand, dass offensichtlich auch sichtbar und in vielen Studien untersucht, im Gehirn irgendwas anders läuft als bei gesunden Probanden und dasselbe sozusagen auch zutrifft für die Herzfrequenz, ist es irgendwie interessant, sich die Interaktion dazu anzugucken. Wir haben also ein bisschen über die Methoden, die ich so hätte nachgedacht, uns angeguckt, was kann man da analysieren und haben dann letztlich einfach begonnen. Ja.
Ich würde jetzt einmal gerne von Herrn Bär wissen, können wir sagen, Sie untersuchen einfach schizophrene PatientInnen oder sind das wirklich Ausgewählte? Also ist das eine spezielle Altersgruppe? Ich habe, also es ist ja auch bekannt, dass Schizophrenie verschiedene Ursachen haben kann, warum es auftritt. Das haben Sie ja auch schon angedeutet, eben zum Beispiel vererbbar. Wie ist das bei Ihnen jetzt in Ihrer Forschung?
Also wir haben viele der Patienten, die wir untersucht haben, als Bedingung, dass sie keine Medikamente nehmen durften zu der Zeit für mindestens 6 bis 8 Wochen. Und das hat die Zahl der Patienten schon sehr eingegrenzt. In der Regel ist es so, Patienten kommen zu uns und suchen Hilfe. Und dann haben wir die Patienten, die nicht mediziert waren, die vielleicht, bei denen die Krankheit vielleicht auch das erste Mal aufgetreten ist, gefragt, ob sie an so einer Untersuchung teilnehmen würden. Das ist natürlich für die Patienten gar nicht so einfach. Die kommen ja mit einem ganz anderen Anliegen zu uns. Die wollen geholfen bekommen. Und da ist es eigentlich gut, dass ein Großteil der Untersuchungen, die wir in so einem Zustand für das vegetative Nervensystem und das Herz, dass das sehr einfache, nicht invasive Untersuchungen sind, die man in einem Labor auch innerhalb von 20 Minuten ganz gut absolvieren kann. Für andere Untersuchungen braucht man dann immer Patienten, die natürlich schon ein bisschen mediziert waren. Das heißt, es ist ganz schwierig an der Stelle zu sagen, wir nehmen nur die Patienten, die Stimmen hören oder nur die Patienten, die einen bestimmten Subtyp haben. Wir haben relativ unselektiert die Patienten, die zugestimmt haben, dann in der Phase untersucht und haben dann wir nennen das Psychopathologie, also die Beschreibung des Krankheitsbildes, wie viel Stimmen, wie viel Denkstörungen, wie viel sozialer Zurückzug, das wird in einem Skalensystem erfasst und konnten dann rückschließen, welchen Einfluss ein bestimmter Subtyp möglicherweise auf unsere Ergebnisse hat. Das war so der Vorgang.
Ja.
Ganz praktisch erklärt.
Ja. Ich hatte auch nicht erwähnt, das fällt mir gerade ein jetzt, das ist wichtig eigentlich, was wir gemacht haben bisher mindestens, war, weil jetzt gerade diese Zeitschiene mal 20 Minuten aufnehmen. Also ich habe sowas wie Signale, in diesem Fall natürlich EEG und Herzfrequenz und das vielleicht 15 Minuten pro Patienten ungefähr, pro Kontrollgruppe. Und was wir untersucht haben in diesem Schritt bisher, ist Resting State. Also ich habe einen Ruhezustand, da passiert also nicht irgendwas, der macht nicht irgendwas, der Patient oder der Proband. Und das hat natürlich irgendwas damit zu tun, dass man in diesem Fall, worüber wir jetzt nachdenken, schon im weitesten Sinne Grundlagenforschung betreibt. Man will erst mal beschreiben und wissen, was da überhaupt passiert sozusagen. Also man will jetzt nicht irgendwas klassifizieren oder was immer machen, sondern man ist schon in dem Punkt, man will beschreiben, was läuft da wirklich ab, wo sind die Unterschiede sozusagen.
Ja doch, da hätte ich aber auch noch mal nachgefragt, weil ich glaube, einen Schritt weiter ist jetzt auch interessant für mich und aber auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Was ist quasi Ziel Ihrer Forschung? Also was können Sie mit den Daten, die Sie erhoben haben, jetzt aussagen und wo kann man dann jetzt quasi ansetzen? Gerne, Frau Schieke, wir können ja quasi anfangen, was Sie da aus diesen Daten lesen können und dann kann Herr Bär uns quasi erklären, was er wiederum mit den gewonnenen Informationen auf medizinischer Ebene dann daraus folgen kann.
Ja, bei dem, was wir gemacht haben, handelt es sich um ein Verfahren, das ist eigentlich ein nichtlineares Verfahren, was Interaktion zwischen zwei Zeitreihen sich anschaut. Das Ganze funktioniert sowohl zeitselektiv, was in unserem Fall jetzt keine so große Rolle spielte, weil wir ja einen Resting State haben. Das heißt, man geht davon aus, dass sich über die Zeit nicht wirklich was verändert. Es ist frequenzselektiv, was ziemlich wichtig ist, weil das EEG hat verschiedene definierte Frequenzbänder. Die sind so schön mit griechischen Buchstaben bezeichnet, also Delta, Theta, Alpha, Beta, Gamma. Und jedes dieser Bänder wird bestimmte Funktionen, bestimmte Dinge zugeschrieben sozusagen. Also das Alpha-Band zum Beispiel hat was mit Aufmerksamkeit zu tun und ähnliche Sachen. Also das heißt, es ist schon schön, wenn man das auch irgendwie frequenzselektiv untersuchen kann. Was wir zum Schluss bekommen mit den Methoden, die ich da angewendet habe, sind letztlich Bilder. Bilder, in denen man sieht, in welchen Regionen des Gehirns habe ich in welche Richtung starke Interaktion. Also habe ich eher Interaktion vom Gehirn zum Herz oder umgekehrt. Das heißt, Interaktionen, die wir uns anschauen, sind gerichtet sozusagen. Und ich kann das Ganze mir, wie gesagt, auch noch aufgedröselt nach verschiedenen Frequenzbändern. Also das eine ist eher so topografisch. Also ich habe ein Gehirn vor mir und sehe, da und da passiert was. Und das andere ist frequenzselektiv. Dem kann ich natürlich bestimmte Dinge zuschreiben. Ganz allgemein kommt dabei raus, wenn ich es, glaube ich, in wenigen Sätzen zusammenfassen müsste, dass es grundlegend sowohl bei dem Patienten als bei den Gesunden mehr Interaktion vom Gehirn zum Herz als zurückgibt, und zwar in sämtlichen Frequenzbändern, dass die verschiedenen Frequenzbänder topografisch sehr verschieden ausgeprägt sind. Also es gibt verschiedene Regionen, in denen das abläuft, die man natürlich dann wieder irgendwie physiologisch interpretieren kann. Und es gibt so ein paar Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel in sehr niedrigen Frequenzbändern, also im Delta-Band, gibt es bei den Patienten mehr Interaktion von Heart to Brain als das zum Beispiel bei den Gesunden der Fall ist. Das ist wieder so ein Punkt, der uns daran führt, okay, man wird über die Herzfrequenz an sich bei Schizophrenen nachdenken müssen. Man wird darüber nachdenken müssen, was ist da wirklich anders und welchen Einfluss hat das. Und wir haben uns auch schon so ein bisschen in so eine Richtung bewegt, indem wir uns auch schon mal in einem Paper, was jetzt inzwischen auch schon veröffentlicht ist, mal angeschaut haben, wie sehr jetzt die individuelle Herzfrequenz, die ich habe, auf diese Interaktion an sich, also Interaktion heißt immer, ich habe ein Maß, das ist hoch, wenn es viele Interaktionen gibt und niedrig, wenn es wenige gibt. Es hat irgendeinen Einfluss darauf. Und bei den Schizophrenie-Patienten ist es so, die Gruppe, und das ist eine Subgruppe, die eine relativ hohe Herzfrequenz hat, bei der gibt es einen deutlichen Zusammenhang irgendwie zwischen dieser Herzfrequenz und der dann deutlich niedrigeren Interaktion sozusagen. Also irgendwas passiert da und das ist so ein bisschen der Punkt, wo man dann tiefer gehen muss jetzt natürlich im Weiteren. Also in meinen Augen haben wir uns jetzt Voraussetzungen erstmal geschaffen, um zu schauen, wo will man weiterschauen.
Da werden wir später auch auf jeden Fall nochmal darauf zurückkommen und da werde ich auch nochmal nachbohren. Aber jetzt, wie schon angekündigt, einmal Herr Bär natürlich, was bedeutet das auf medizinischer Ebene, was Sie dann quasi von Frau Schieke und ihrem Team ausgelesen bekommen?
Ja, ich glaube, erstmal muss man grundsätzlich sagen, dass die Patienten mit Schizophrenie eine 20% weniger Lebenserwartung haben als die Gesunden. Das heißt, es sind 10 bis 20 Jahre ungefähr, die Patienten kürzer leben. Wenn man dann sich die Ursachen anguckt, dann sind unter den natürlichen Ursachen die Herzerkrankungen und die Störung des Herzens am stärksten ausgeprägt. Ja? So, das heißt, das ist eigentlich der Ursprung und der wichtigste Punkt für die klinische Forschung zu sagen, woran kann ich einen Patienten erkennen, der ein hohes Risiko hat, eine Herzerkrankung zu entwickeln, im Gegensatz zu einem Patienten, der das vielleicht nicht hat. Es ist so, etwa 2/3 der Patienten, wir haben das dann mal in einer größeren Kohorte untersucht, 2/3 der Patienten haben ungefähr Auffälligkeiten, dass die Herzfrequenz schneller ist, dass die Variabilität geringer ist und noch ein paar andere Dinge. Klinisch unterscheiden die sich nicht. Es ist also nicht so, dass die Patienten, die klinisch kränker sind, die also eine stärkere Symptome haben, mehr Wahn, mehr Halluzinationen, auch stärkere Veränderungen am Herzen haben. Das ist nicht so der Fall, sondern wir müssen andere Maße finden, die uns diese Subgruppe an Patienten, die ein erhöhtes Risiko haben, herauszufiltern. Und da sind die Untersuchungen mit Frau Schieke natürlich eine Möglichkeit, sich die Interaktionen anzugucken und zu sagen, können wir hier vielleicht bestimmte Auffälligkeiten finden, die wir in einem Ruhe-EKG so nicht sehen können. Weil es ja die Interaktion zwischen Herz und Gehirn betrifft.
Ja, wunderbar. Also ich bedanke mich schon mal recht herzlich bis hierhin. Ich glaube, jetzt wissen wir sehr, sehr gut, was Sie beide miteinander nun verbindet auf einer Forschungsebene und auch was irgendwo Schizophrenie ist und Computational Neuroscience. Wenn ich gesagt habe, damit beschäftigen wir uns später, beziehungsweise da werde ich nochmal nachbohren, dann kann ich hier schon mal anteasern. Das wird natürlich in der nächsten Folge passieren. Und ich kann mich an dieser Stelle schon mal bei Ihnen recht herzlich bedanken, dass Sie hier heute zu Gast waren. Und ja, falls ihr Fragen habt, falls Sie Fragen haben an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, dann werde ich natürlich die Kontaktdaten von Frau Schieke und Herrn Bär in die Shownotes notieren, auch gerne auf der DGBMT und der VDE-Seite. Und falls ihr sagt, oh, da ist mir ein Geistesblitz gekommen, ich glaube, ich könnte was zur Forschung beitragen, dann scheut euch nicht, kontaktiert sie auf jeden Fall. Und ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle und freue mich auf die nächste Folge. Tschüss!
Sehr gerne, tschüss.
Sehr gerne, auf Wiederhören.